Meine Damen und Herren, ich habe jetzt noch 5 Wortmeldungen vorliegen. Das wäre genau eine Runde. Wenn es keine weiteren gibt, dann würde ich danach den Punkt B abschließen und würde auch für heute die Anhörung beenden. Und wir würden dann die Punkte C und D morgen machen. Ich rufe auf den Kollegen Große-Brömer für die CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Professor Hennecke und an Herrn Professor Wieland. Allerdings erlaube ich mir eine ganz kurze Anmerkung, nachdem Professor Meyer ohne Not das Jagdrecht angesprochen hat. Ich glaube nicht, dass es besonders viele Jäger im Deutschen Bundestag gibt. Ich glaube, nur die wenigen, die es gibt, verstehen es sachgerecht und überzeugend zu argumentieren. Deswegen müssen Sie mit dieser Grundlage leben, die Sie persönlich offensichtlich nicht gut finden. Ich möchte gleichwohl nicht die Forderung stellen, dass man künftig nur mit den profunden Kenntnissen einer erfolgreich abgeschlossenen Jägerprüfung hier überhaupt Sachverständiger werden kann. Die Forderung werde ich nicht aufstellen. Konkret zu dieser Frage. Wir haben in vielen Einzelfällen jetzt von einem Gesetzgebungswettlauf gehört. Die Frage für mich stellt sich jetzt nach 6 Stunden Anhörung auch, in welche Richtung geht denn dieser Wettlauf? Es gibt in vielen Einzelfällen unterschiedliche Auffassungen von Ihnen. Ich möchte mal jetzt nach 6 Stunden noch mal eine grundsätzliche Frage stellen. Und zwar eben an Professor Hennecke und an Professor Wieland. Besteht durch diese Regelung und durch diese Grundlage, die Sie gerade bewertet haben, und zu der wir immer wieder nachfragen, grundsätzlich die Chance, im Vergleich zum derzeitigen Status quo die Situation zu verbessern, mehr Transparenz für die Bürger zu schaffen und damit auch, glaube ich, zur Entbürokratisierung beizutragen? Und besteht die Chance, auch ungeachtet, wie man Einzelpunkte bewertet, dass öffentliche Mittel effektiver und damit haushaltentlastend eingesetzt werden können?
Vielen Dank, Herr Kollege Große-Brömer. Jetzt hat das Wort die Kollegin Dadelen von der Fraktion Die Linke.
Herr Vorsitzender, ich möchte mich auch darauf beschränken, hier lediglich eine Frage zu stellen. Meine Frage richtet sich an Frau Professor Münch, wie Sie die politischen Auswirkungen eigentlich auf das föderative System einschätzt, die sich mit der Abschaffung der Rahmengesetzgebung zugunsten eines neuen Kompetenztitels ergeben würden.
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Scheelen für die SPD-Fraktion.
Ich würde gerne noch mal eine Frage zu den Anhörungsrechten stellen an den Herrn Professor Hennecke und Herrn Professor Meyer. In der Föderalismuskommission hatten die Kommunen ja durchaus die Hoffnung, dass es eine grundgesetzliche Verankerung von Anhörungsrechten geben könne. Das scheint aber jetzt ja nicht mehr wirklich erreichbar zu sein. Trotzdem meine Frage auch an Sie, Herr Professor Hennecke. Sie haben zwar vorhin gesagt, Sie seien vom Bundesrat benannt, aber meinen Sie nicht, dass auch gerade die Länder ein Interesse daran haben müssten, an Anhörungsrechten der Kommunen, um den Sachverstand der Kommunen beispielsweise bei der Frage der Abschätzung von Kostenfolgen schon in dem Moment einzubringen, wenn Gesetzgebung entsteht. Auch was unter dem Aspekt, dass auf europäischer Ebene Anhörungsrechte möglicherweise in Zukunft auch für die Kommunen verstärkt vorgesehen werden könnten, wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, wenn das nicht erreichbar ist, dass der Artikel 28 entsprechend ausgestaltet wird, sehen Sie andere Möglichkeiten, Mitwirkungsrechte der Kommunen zu verankern, die ein bisschen über das hinausgehen, was beispielsweise in Geschäftsordnung der Bundesregierung oder der Ministerien zurzeit schon Sachverhalt ist?
Vielen Dank, Herr Kollege Benneter für die SPD-Fraktion.
Ich möchte noch mal die grundsätzliche Frage stellen nach der Verbesserung. Herr Professor Meyer, es ist ja nett und auch die anderen Sachverständigen haben uns dargestellt, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. 1994, Herr Professor Meyer, waren Sie hier noch nicht Sachverständiger und ich noch nicht Abgeordneter. Aber wir müssen heute damit leben. Und wie wir damit leben müssen, hat uns das Bundesverfassungsgericht doch in 5 Entscheidungen, die teilweise hier schon genannt worden sind, vorgegeben. Und ich bitte Sie einfach noch mal im Hinblick auf diese 5 Entscheidungen uns zu sagen, ob das, was wir jetzt hier an Entwurfstext vorliegen haben, ob das die Situation verbessert oder ob sie nicht verbessert. Das ist eine ganz denke ich, doch eine klare Frage. Dann zum Zweiten. Anhand des Entwurfstextes möchte ich Sie nochmal, Herr Professor Mayer, und auch Sie, Herrn Kirchhoff, fragen, wäre es nicht sinnvoll, wenn hier abgewichen werden kann, dass wir auch ein Zitiergebot in das Grundgesetz insoweit aufnehmen, weil ja die Regelung vorsieht, dass sowohl ein ganzes Gesetz von den Ländern gemacht an die Stelle gesetzt werden kann, als auch einzelne Regelungen, einzelne Normen dann da an die Stelle gesetzt werden können. Und in diesem Zusammenhang frage ich Sie beide dann auch noch mal zu den jetzt doch sehr umfangreich gewordenen Übergangsregelungen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich auch mal angeguckt haben, und wir hatten ja bisher, die Kritik kam ja auch dann von Ihnen in Ihren Statements, was das Altrecht anging. Da hat es ja Versteinerungstendenzen deshalb gegeben, weil eben die Übergangsregelungen damals so gefasst worden waren. Sehen Sie heute noch irgendwelche Tendenzen einer solchen Versteinerung durch die jetzt doch sehr umfänglich gewordenen Übergangsregelungen, oder sehen Sie die jetzt dann ausgeschaltet?
Vielen Dank. Jetzt abschließend Herr Kollege Stümker für die SPD-Fraktion.
Ich möchte auch noch einmal die Gelegenheit nehmen, Herrn Mayer und Herrn Huber zu bitten, zu dem Themenbereich konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungsmöglichkeiten der Länder doch noch ein paar Worte darauf zu verlieren, was die Alternative wäre, wenn wir nicht Ihren Vorschlägen folgen. Herr Mayer, Sie haben ja in Ihrem schriftlichen Statement zu Recht darauf hingewiesen, dass Verfassungsfragen immer auch Machtfragen sind. Das eine ist das Wünschenswerte, das andere ist das Machbare. Das ist uns natürlich allen klar, die wir jetzt seit 2 Jahren oder noch länger an diesem Thema arbeiten. Wenn wir denn mal davon ausgehen müssten, wenn das nun mit den Abweichungsrechten bei 73, bei den Materien, die bisher in der Rahmenkompetenz sind, nicht funktionieren würde. Wir würden also die Rahmengesetzgebung des Artikel 75 behalten, so wie sie heute ist, im Lichte der Erforderlichkeitsklausel, auf die 75 verweist, und im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat der Bund dann eine Kompetenz, um ein Umweltgesetzbuch machen zu können. Welche Kompetenzen hat der Bund dann noch im Bereich Hochschule und all den Punkten, über die wir hier gesprochen haben? Oder wie würden Sie dann ganz real und ganz nüchtern die Kompetenzmaterien des Bundes in diesen Bereichen einschätzen? Ich muss nicht darauf hinweisen, wie lange es schon die Versuche gibt, ein Umweltgesetzbuch des Bundes zu machen. Ich bin jetzt 8 Jahre im Bundestag, an 2 gescheiterten Versuchen war ich schon selber beteiligt. Und eine abschließende Frage habe ich dann noch, da wir ja auch Schluss machen wollen, dann, Herr Vorsitzender, erlauben Sie mir vielleicht, die noch nachzuschieben an beide Sachverständigen auch nochmal. Wir haben dann noch nicht drüber gesprochen, aber in der Einleitung, glaube ich, hat es der eine oder andere gesagt. Und ich hatte in der Zeit auch nicht Möglichkeit, nur alles nachzulesen. Aber diese Neuregelung in Artikel 93 Absatz 2 in der Neufassung, dass zukünftig also das Bundesverfassungsgericht nun Schiedsrichter werden soll bei der Entscheidung darüber, ob eben Erforderlichkeitsvoraussetzungen bei entsprechendem Altrecht, was gesetzt worden ist, noch besteht und damit sozusagen die Streitfragen mit dem Bund lösen soll. Gibt uns das mehr als das, was wir heute haben mit der Regelung, oder liefert sich damit nicht der Bundestag erneut wieder der Judikatur aus, was wir eigentlich umgehen wollten?
Vielen Dank, Herr Kollege Stünke. Damit treten wir wieder in die Antwortrunde ein und ich rufe auf Herrn Professor Wieland. Ihnen liegt eine Frage des Kollegen Große-Brömer vor. Bitte schön.
Herr Abgeordneter, ich befürchte keinen Gesetzgebungswettlauf aus den in meinem Eingangsstatement genannten Gründen, dass in Deutschland das Bedürfnis nach einheitlichen Regelungen so stark ist, dass es besonderer Gründe bedürfen wird, wenn ein Land abweichen wird, und noch stärkerer Gründe, wenn dann der Bund das wieder zurückholen wird. Man muss ja den politischen Prozess sich vorstellen. Das wird eher die Ausnahme bleiben. Ich glaube aber, dass insgesamt die vorgeschlagene Neuregelung die Transparenz der Gesetzgebungsverantwortung deutlich erhöht. Das war ein Problem oder ist ein Problem noch bei der Rahmengesetzgebung, wo man nie genau sagen kann, was ist noch Rahmen, was ist jetzt schon Ausfüllung des Rahmen, wer ist verantwortlich dafür. Deshalb ist es sinnvoll, wenn man auf dieses Instrument verzichtet. Und auch das habe ich einleitend gesagt, Dadurch, dass man in weiten Bereichen der konkurrierenden Gesetzgebung auf das Erforderlichkeitskriterium verzichtet, ist klar, dass hier der Bund praktisch so etwas wie eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz hat. Das führt dazu, dass insoweit der Bundesgesetzgeber sich von der Karlsruher Prüfung, was ist nun unter erforderlich zu verstehen in den jeweils verschiedenen Fassungen, befreit, dass er die Verantwortung einfach als politisches Organ insoweit übernehmen muss. Umgekehrt ist für die Länder dort, wo ihnen Abweichungsrechte zugestanden werden, jetzt auch eine eigene politische Verantwortung erwachsen. Denn natürlich muss man es auch politisch rechtfertigen, wenn man von dieser Abweichungsgesetzgebung keinen Gebrauch macht. Man kann sich nicht hinter dem Bundesgesetzgeber verstecken und sagen, das hat der Bund nun mal geregelt, sondern hier muss man dann auch sagen, dafür stehen wir. Wir halten es für sinnvoller, das zu ertragen. Einen Satz erlauben Sie mir vielleicht noch, weil das ja jetzt immer diskutiert wird, zur Frage des Zitiergebots. Das mag Ihnen auf den ersten Blick hin durchaus sinnvoll erscheinen. Sie müssen aber im Auge haben, wir haben ein Zitiergebot in der Verfassung drinstehen bei Grundrechtseingriffen. Und die Erfahrungen mit diesem Zitiergebot sind nicht ermutigend. Es ist eine reine formale Vorschrift und das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich in ständiger Rechtsprechung immer begründet, warum es jeweils nicht anwendbar ist. Es ist sehr schwer, wenn materiell eine gesetzliche Regelung den Vorgaben der Verfassung genügt, dann die scheitern zu lassen, weil man sagt, das Zitiergebot ist nicht beachtet. Es würde sich in Zukunft ja um relativ komplexe Fragen handeln und sie laden sich eine gewisse Last auf, wenn sie sagen, zur Gültigkeit entsprechender Regelungen ist das Zitieren notwendig. Außerdem wäre meine Prognose, dass einem solchen Zitiergebot ein ähnliches Schicksal drohen würde wie dem Zitiergebot, was wir jetzt für Grundrechtseingriffe haben, was letztlich faktisch in der Staatspraxis kaum eine Wirkung entfaltet. Danke.
Vielen Dank, Herr Professor Wieland. Jetzt Frau Professor Münch auf die Frage der Kollegin Dadelen.
Die Frage hat sich auf die Abschaffung der Rahmengesetzgebung bezogen. Es ging um die Frage, ob die sinnvoll erscheint. Der Grundgedanke die Kritik an Artikel 75 der Rahmengesetzgebung bezog sich ja darauf, dass eben immer unklar war, wie breit eigentlich der Rahmen sein darf, wie breit er sein soll, ob das, was die Länder innerhalb des Rahmens erlassen, mit diesem Rahmen noch vereinbar ist. Da das für Unsicherheiten und Unstimmigkeiten gesorgt hat, ist die Abschaffung von Artikel 75 zunächst sicherlich grundsätzlich nachvollziehbar, worauf sich meine Kritik bezogen hat im Eingangsstatement in Bezug auf die Neufassung in Artikel 72 war, dass mit der Umwandlung der bisherigen oder der Mehrzahl der bisherigen Materien von Artikel 75 jetzt in Artikel 72 beziehungsweise eben 74 eine Dreispaltung ergibt, die meines Erachtens dem Transparenzgebot nicht gerecht wird. Insofern hat man jetzt ein anders gelagertes Problem, aber es ist meines Erachtens das ursprüngliche Problem dadurch nicht gelöst worden.
Vielen Dank. Dann rufe ich auf Herrn Professor Mayer auf die Fragen der Kollegen Scheelen, Benneter und Stünker. Bitte schön.
Also was die Anhörungsrechte der Kommunen angeht, so muss man, glaube ich, ein bisschen konstruktiv denken. Die Kommunen sind Bestandteil der Länder. Und die Länder haben immer Wert darauf gelegt, dass die Kommunen keinen direkten Zugang zum Bund haben. Deshalb würde ich das als einen Systembruch bezeichnen, wenn den Ländern nun über Verfassung, von der Verfassung ein Mitwirkungsrecht an der Gesetzgebung in irgendeiner Weise, sei es nur ein Anhörungsrecht, erhalten. Was aber vernünftig ist, und vielleicht wird es auch praktiziert, dass im Rahmen der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien nicht nur die Lobbyisten angehört werden müssten, sondern eben auch die Kommunen und deren Vertretungen. Das fände ich eine sehr vernünftige Regelung. Die Fragen von Herrn Benneter, der hat nun drei Fragen gestellt. Ich fange mit der zweiten an, mit dem Zitiergebot und möchte wie Herr Wieland argumentieren und deshalb auch keine großen Worte verlieren. Es führt ja möglicherweise zur Klarstellung, wenn man es aber nicht mit der Konsequenz der Nichtigkeit der nicht zitierten Norm, von der man abweicht, verbindet, dann führt es nur zur Unsicherheit der Rechtslage überhaupt. Sehr viel schwieriger und umfangreicher zu beantworten ist die Frage, wie das mit dem Artikel 72.2 in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist und ob es zu einer Verbesserung geführt hat. Im Gegensatz zu Herrn Möllers neben mir bin ich der Meinung, dass das Bundesverfassungsgericht in 72.2 in einer extrem radikalen Weise gegen den Bund ausgelegt hat, und zwar selbst gegen den Wortlaut. Wenn Sie mal sehen, dass da steht, dass die Erforderlichkeit für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse da sein muss, und das Bundesverfassungsgericht daraus gemacht hat, die Lebensverhältnisse dürfen nicht so schwer auseinandergehen, dass es unerträglich wird, und erst dann kann eine Bundesgesetzgebung erforderlich ist, ist das eine Umkehrung. Das heißt, die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse ist nach diesem Richterspruch kein positiver Wert der Bundesverfassung. Das ist schon eine sehr kühne Rechtsprechung. Dasselbe gilt für die Rechtseinheit. Auch hier haben Sie nicht gesagt, die Rechtseinheit ist ein positiver Wert, der eine Bundesgesetzgebung begründen kann, sondern nur gesagt hat, dass nicht vorhanden oder dass die unerträgliche Uneinheitlichkeit des Rechts kann erst die Erfordernis einer bundesgesetzlichen Regelung begründen. Das ist rabiat, ich würde sagen, gegen die Verfassung. Und dabei ist es nicht geblieben. Das Bundesverfassungsgericht, das noch kein Mensch offensichtlich gemerkt hat, hat eine ganz neue Theorie entwickelt. Hat nämlich gesagt, wenn der Bundesgesetzgeber von seiner konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch macht, dann greift er in Landesrechte ein. Das ist eine absurde These. Aber sie ist aufgestellt worden. Und mit diesem Eingriffsgedanken kommt man sehr schnell auf die Eingriffssystematik bei Grundrechten und so weiter, Verhältnismäßigkeit und so weiter und so fort. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, dass Artikel 31 ein Eingriff in die Landesverfassungsrechte ist. Das heißt also, die Rechtsprechung ist durchaus rabiat und hat zur Folge, dass der Bund möglicherweise auf einer Reihe von Gebieten überhaupt noch Gesetze erlassen kann, aber keine Vollgesetze mehr erlassen kann. Und das war mit Sicherheit nicht die Absicht des Verfassungsgebers, auch nicht des Verfassungsänderungsgesetzgebers. Der zweite Punkt, der nicht gesehen worden ist. Bei der Verschärfung von Artikel 92 Absatz 2 hat man nicht daran gedacht, dass die vorherigen Kriterien, die ein bisschen mehr waren, nie darauf untersucht worden sind, ob sie eigentlich mit den Gesetzgebungsmaterien irgendetwas zu tun haben. Es gab immer schon Gesetzgebungsmaterien, die gar nicht darunter zu subsumieren waren. Das war nach der Rechtsprechung zu dem alten 72 uninteressant. Also zum Beispiel die Kriegsgräber. Die fallen weder unter Rechtseinheit noch unter Wirtschaftseinheit noch unter Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Höchstens unter die Herstellung gleichwertiger Ruhensverhältnisse. Das heißt also, das ist eine Gesetzgebungsmaterie, die dem Bund zustehen können muss und die er gleichwohl unter keinen Bedingungen ausüben kann. Das ist offensichtlich unsinnig. Und dies ist durch die verschärfte Rechtsprechung, durch die Verschärfung des 72.2 und die noch weitere Verschärfung durch das Verfassungsgericht erst recht unsinnig geworden. Und hier bringt die neue Reform hier durchaus eine Menge von Entlastung von diesem Zustand. Der dritte schwierige Punkt sind die Überleitungsregeln, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Die Überleitungsregeln sind von dem für mich unverständlichen Wunsch des Bundes, möglichst an dem Recht festzuhalten, dass er eigentlich gar nicht mehr legiferieren kann, bestimmt. Das ist mir eigentlich unverständlich. Wenn der Bund meint, er könne eine Gesetzgebungsmaterie nicht mehr ausüben, dann soll er das gesetzte Recht den Ländern übertragen. Das ist die einfachste Regel. Sie haben die Verantwortung nach der neuen Verfassungslage. Das ist aber nicht gemacht worden. Und weil das nicht gemacht worden ist, musste man sich etwas Kompliziertes überlegen. Und auch zu diesem Komplizierten hat das Bundesverfassungsgericht interessante Entscheidungen getroffen, nämlich mindestens 5. Es gibt 2 Fälle. Der erste Fall ist, dass ganze Materien dem Bund entzogen worden sind bei der 94er Reform und auf die Länder übertragen worden sind. Zu diesen Materien gab es aber Bundesgesetze. Jetzt war die Frage, was ist mit den Bundesgesetzen? Und da sagt die Verfassung, sie gelten fort. Es kann durch Landesrecht ersetzt werden. Kein Landesrecht ist je gemacht worden in diesem Bereich. Was ja auch interessant genug ist. Die Länder, die also mehr Gesetzgebungsbefugnisse haben wollen, haben das nicht gemacht. Und wenn ich mich recht erinnere, haben noch nicht mal die Landtage, die ja zusammengeschlossen sind, Konferenz der Landtagspräsidenten, haben sich auf einen Katalog vereinigen können, was sie eigentlich dem Bund abnehmen könnten. Sondern die Landesregierungen mussten heran. Und das war nachher ein relativ schmaler Katalog, der gemacht worden ist. Der 185a Absatz 2 sagt nun, das Recht, das vor 94 nach den damaligen 72-2 Regeln erlassen worden ist, nach den neuen nicht mehr erlassen werden kann, dass das Bundesrecht bleibt und der Bund kann sagen, ihr könnt es ersetzen, Länder, durch Gesetz, was er nicht gemacht hat. Und jetzt stand das Verfassungsgericht vor der Frage, was ist eigentlich mit diesem Recht? Kann der Bund das nun beliebig verändern? Und eigentlich hätte es sagen müssen, es kann es überhaupt nicht verändern. Denn ab jetzt gilt der neue 72-2 Veränderungsgesetze und die Erforderlichkeit ist ja nicht da, nach dieser Regel hier überhaupt. Also kann es der Bund nicht ersetzen. Da haben beide Senate gesagt, was schert uns die Verfassung, er kann es doch ersetzen. So weit, so gut, ein gordischer Knoten durchschlagen. Dann haben sie aber einen neuen geknüpft, der sehr viel komplizierter ist. Sie haben nämlich bald gemerkt, wenn sie das ganz ernst nehmen, kann der Bund ja fleißig weitermachen. Es hat überhaupt keine Bedeutung, dass die Kompetenz ihm weggegangen ist. Und dann haben sie gesagt, nein, das kann er wiederum auch nicht. Also er kann Modifizierungen vornehmen, aber keine Neukonzeption. Ja, was ist denn eine Neukonzeption? Bei einem Gesetz, das 400 Paragraphen hat. Nehmen Sie mal nicht so viel vielleicht, das Strafgesetzbuch. Das ist ein berühmtes Beispiel. In dem Strafgesetzbuch wurde eine einzige Strafbestimmung neu aufgenommen. Und das Gericht hat gesagt, das ist eine Neukonzeption. Dann kann man sagen, jedes Bundesgesetz ist eine Neukonzeption. Denn es gibt kein Bundesgesetz, das nicht etwas Neues konzipieren will. Da braucht man das Gesetz nämlich gar nicht. Das heißt also, die Möglichkeit, es weiter zu legiferieren, ist zugleich wiederum mehr oder weniger gegen Null zurückgeschraubt worden. Mit der Konsequenz, dass wir versteinertes Bundesrecht haben. Der Bund kann es nicht mehr legiferieren. Wenn er es macht, läuft er Gefahr, dass jemand vor das Verfassungsgericht geht, also lässt er die Finger davon. Und das ist ein Zustand, der eigentlich unerträglich ist. Und deswegen ist mein Vorschlag ja sehr viel mehr, und der Bund sollte sich das wirklich mal überlegen, dass jedenfalls in dem Bereich, in dem Kompetenzen Materien übertragen worden sind, das dazugehörende Bundesrecht automatisch zum Landesrecht wird. Die Länder sind dafür verantwortlich für die Zukunft, und wenn sie das Bundesrecht nicht mehr haben wollen, können sie es gefälligst ändern. Und das ist auch ein gutes Argument. Immer wird ja gesagt, die kleinen Länder haben nicht die Kompetenz, so etwas zu machen. Die können sich Zeit nehmen, die können das ja lassen. Und die großen und starken und auch selbstbewussten Länder wie Bayern etwa wären in der Lage zu sagen, wir wollen aber ein eigenes Jagdgesetz, wenn es denn um Jagdgesetz ginge, machen. Die Regel, die jetzt in dem 93.2 und dann Herr Benneter, haben Sie auch gefragt, gefunden ist, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich garantiere Ihnen, dass Sie sie erst beim dreimaligen Lesen überhaupt verstehen. Und ich glaube nicht, dass das die richtige Art ist, eine Verfassung zu machen. Die Kompliziertheit besteht daran, dass sie eigentlich den Ländern das Recht geben, von sich aus abzuweichen, nachdem die Kompetenz des Bundes weg war. Und das sollten sie gefälligst in die Verfassung schreiben. Und die Streitigkeiten daraus, die sich daraus ergeben können, wie alle Streitigkeiten dieser Art, führen in irgendeiner Weise vor das Bundesverfassungsgericht. Da brauchen Sie keine neuen 73-2, sondern haben die Regel, dass die Länder in diesen Fällen und insoweit der Bund nicht mehr Legislativbefugnisse hat, ihrerseits Legislativbefugnisse haben. Und der allerletzte Punkt ist, darauf habe ich aber im Vormittag schon mal hingewiesen, der 72-2 alter wie neuer Art erhält ein Wenn und Soweit. Das Soweit hat bis 1994 überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn dem Bund eine Gesetzgebungsmaterie zugesprochen wurde, konnte er die Vollregel. Durch die Neuänderung des 92-2 ist das Bundesverfassungsgericht darauf gestoßen worden, dass das eine wichtige Einschränkung ist. Und hat nun gesagt, jede einzelne Norm, jeder einzelne Paragraph, jeder einzelne Halbsatz muss sich an dem Erfordernis messen lassen. Und das hat nun zur Konsequenz, wenn man es ganz ernst nimmt, dass eine Gesetzgebungsmaterie nicht mehr von einem geregelt werden kann, sondern in der Hauptsache, soweit Erforderlichkeit besteht, vom Bund und in den Nebensachen von den Ländern. Und die Frage ist, ob das wertvolle Gesetzgebungskompetenz für die Länder ist. Und ich muss Ihnen sagen, in meinen Augen ist das eine absolut unwertvolle Gesetzgebungskompetenz, eine Abrundungsgesetzgebungskompetenz. Und die Länder sollten eigentlich keinen Wert auf eine solche Kompetenz legen. Dies ist auch ein Problem, das über die Verschärfung des 92.2 in das Problem der konkurrierenden Gesetzgebung hineingekommen ist. Und ich habe vorgeschlagen, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Dass entweder, wenn der Bund etwas regeln kann, er eine abgerundete Regel machen kann. Das ist vielleicht nicht sehr schön. Oder aber, das so lange ersatzlos zu streichen. Und damit haben Sie eine Vollregelung, wenn überhaupt die Erforderlichkeit da ist, für eine Materie. Und dass die nicht zu weit gehen kann, ergibt sich aus dem Wenn. Sodass also nicht die Gefahr besteht, dass der Bund nun exzessiv das nutzen kann. Also das sind meine Vorstellungen zu den Überleitungsbestimmungen, die ich also bitte, besonders intensiv zu beachten, weil sie nämlich besonders wenig intensiv beachtet zu werden pflegen. Ach, das ist was von früher und so weiter. Das ist aber etwas, was mindestens 80% des derzeitigen Rechtsbestandes umfasst. Dann hat Herr Stünker noch gefragt, natürlich sind alles diese Fragen Machtfragen. Und als Sachverständige können wir nicht sagen, wir wollen mehr Macht dem Bund oder den Ländern. Ich habe auch gar keine Lust, das zu entscheiden. Aber man kann sagen, ob es vernünftig ist bei dem einen oder anderen oder was es für Konsequenzen hat. Also die Rahmenkompetenz zu behalten, ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unsinnig. Sie können sie vernünftig nicht mehr ausnutzen. Sie haben sie extensiv ausgenutzt. Das Beamtenrechtsrahmengesetz ist ein Vollgesetz. Das Haushaltsgrundsätzegesetz, übrigens, das in dieselbe Kategorie fällt und das hier gar nicht beachtet ist, ist ebenfalls ein Vollgesetz. Das Bundesjagdgesetz ist alles andere als ein Rahmengesetz. Da steht sogar der schöne Satz drin, habe ich mir extra ausgeschrieben. Allgemein anerkannte Grundsätze deutscher Weitgerechtigkeit sind zu beachten. Nicht so schön. Das heißt also, die Rahmenkompetenz muss gestrichen werden. Die Frage ist nur, wohin mit den Kompetenzen? Und ich denke, dass man sich nochmal überlegen muss, ob man alle Kompetenzen wirklich in die Abweichungsgesetzgebung geben muss, ob man nicht einige Kompetenzen völlig schadlos an die Länder geben kann und die anderen Kompetenzen völlig schadlos an den Bund. Und dann hat man die ganze Kategorie gestrichen. Das wäre mein Vorschlag. Danke.
Vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff, auf die Frage des Kollegen Benneter.
Ja, ich habe auch Fragen von Herrn Benneter zusammen. Ich darf es ganz kurz machen. Herr Benneter, dieses Zitiergebot bei der Abweichungsregelung, ich dachte am Anfang, das wäre die Lösung. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr zweifle ich dran. Es ist ja immer eine Unklarheit, die beseitigt werden soll, dass ich formell etikettiere, hier wird abgewichen im Sinne dieser Abweichensregelung. Das führt doch zu großer Unsicherheit, wenn zum Beispiel ein Bundesgesetz in irgendeinem Bereich vorschreibt, dass der Bund Leistungen zu gewähren hat. Und jetzt sagt ein Gesetz eines Landes, diese Leistung wird nur auf Antrag erbracht. Ist das ein Abweichen? Ist das ein Zusatz? Ist das eine Konkretisierung? Ist das eine Abänderung? Ich weiß nicht, ob wir diese unklaren Sachverhalte irgendwie dadurch klarer bekommen, dass wir das Etikett draufgeben. Zweitens hätte ja dieses Etikett auch wohl die Folge, dass es vorliegen muss. Wenn es fehlt, wäre das Gesetz oder die jeweilige Vorschrift rechtswidrig und damit nichtig. Dann ist das Vorgehen des Landesgesetzgebers ganz klar. Wenn er nicht weiß, er will vom Baugesetzbuch abweichen und weiß nicht, welche Vorschriften, dann schreibt er rein, hiermit wird von den Paragraphen 1 bis 247 Baugesetzbuch abgewichen. Das gibt dann diese byzantinistischen Formeln, die niemandem schaden, aber auch niemandem helfen. Das meine ich, also es wird wieder die Unklarheit nicht beseitigt. Vorsichtshalber benennt man jeden Paragraph, wo eine Abweichung drin sein könnte. Und das Dritte. Es müsste ja das Bundesverfassungsgericht das wieder prüfen, ob richtig zitiert worden ist, weil ja die Nichtigkeitsfolge ansteht. Und nun sollte man das Bundesverfassungsgericht volumenmäßig nicht überfordern. Wir haben das bei den Verfassungsbeschwerden, wir haben es mittlerweile bei den Gehörsrügen nach 103 Grundgesetz, wo wir besondere Verfahren haben, diese Flut von Anträgen an das Gericht zu bremsen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auch dazu kämen. Denn das gäbe ja bei jedem abweichenden Landesgesetz sofort das Problem, wovon wird abgewichen, ist zitiert worden. Und dann müsste man wahrscheinlich ein einfaches Verfahren finden. Und ein Richter müsste nur sehen, ob abgewichen worden ist oder nicht. Da weiß ich nicht, ob man das den Karlsruher Richtern antun sollte. Also letzten Endes, das Zitiergebot ist auf den ersten Blick eine gute Idee. Ich glaube, in der Praxis wird es zur kleinen Münze, dass es wenig taucht. Darum weiß ich nicht, ob man dem näher treten sollte. Die beiden anderen Fragen, ob die 125a in der neuen Fassung jetzt mehr Rechtsklarheit im Übergangsrecht schaffen. In der großen Tendenz ja. Und zwar alle die Vorschriften, in denen drin steht, das bisherige Recht gilt fort, kann aber durch den jeweils Kompetenten, sei es Bund, sei es Land, ersetzt werden. Mit Fristen oder ohne, sind ja sehr komplizierte Fallgestaltungen. Da ist eine klare Lösung. Problematisch sind diese Fälle, vor allen Dingen 72.2, wo man nicht weiß, ob es bereits aus der Kompetenz rausgerutscht ist oder nicht. Und das verbinde ich auch gleich mit Ihrer dritten Frage, ob der Artikel 93.2, dass das Bundesverfassungsgericht darüber entscheidet, richtig ist. Darf ich vielleicht mit einer Gegenfrage antworten? Wie sollen wir es denn sonst machen? Das ist die Notlösung, das ist sicher nicht die optimale Lösung, zumal, das war wahrscheinlich auch Ihr Bedenken, steht ja sogar im Text drin, dass das Urteil wie ein Bundesgesetz wirkt, dass sich also hier dritte und erste Gewalt doch sehr vermengen. Ich wüsste momentan keine andere brauchbare Lösung. Man kann sich vielleicht damit beruhigen, dass das eine Übergangslösung ist, von der niemand, das sind ja bestimmte definierbare Fälle, wo wir es noch nicht wissen. Man weiß nie, wie lange das geht, das kann sich sehr lange erstrecken. Aber da ist eigentlich die Idee oder die bessere Idee gefragt. Sonst würde ich mich einstweilen damit zufrieden geben.
Vielen Dank, Herr Professor Kirchhoff. Jetzt Herr Professor Huber auf die Frage des Kollegen Stünker.
Herr Stünker, zu der Bundeskompetenz nach Artikel 75, was können Sie damit machen, wenn man das am Beispiel des Hochschulrahmenrechts exemplifizieren kann? Im Grunde nichts. Sie haben die beiden Entscheidungen des Verfassungsgerichts zum 5. und 6. HRG-Änderungsgesetz gehabt. Herr Möllers meinte vorhin, das seien sozusagen nur diese weit intensiven, über den Rahmen hinausgehenden Regelungen. Auch Bologna, glaube ich, würde nicht anders ausfallen. Europarechtlich ist es offene Koordinierung, da gibt es überhaupt keine Verpflichtung. Es gibt jede Menge Staaten, die überhaupt keine staatlichen Regelungen bezüglich der Abschlüsse an den Hochschulen haben. Warum in Deutschland ausgerechnet eine bundeseinheitliche Regelung erforderlich sein müsste unter den gegenwärtigen Anforderungen, glaube ich, lässt sich nicht begründen. Sie können das Wasserhaushaltsrecht nehmen. Ich erinnere mich an die Kommission, wo Nordrhein-Westfalen vorgetragen hat, da wir überall EU-Richtlinien haben, ob das die Wasserrahmenrichtlinie ist, die Qualitätsrichtlinien, die IVU-Richtlinie, gibt es überhaupt kein Bedürfnis mehr nach bundeseinheitlicher Regelung. Wie gesagt, der 75 ist eine tote Materie. Wenn Sie überhaupt regeln wollen, brauchen Sie eine neue Kompetenz. Und insofern ist die konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungsmöglichkeit oder Abweichungsrecht die Rettung für den Bund, wenn er an diesem Bereich weiter gesetzgeberisch tätig werden will. Also ich kann Ihnen nur wärmstens zuraten, davon Gebrauch zu machen. Die zweite Möglichkeit oder die zweite Frage bezog sich auf dieses Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2. Ich sehe es nicht so kritisch wie Herr Mayer, sondern würde eher mit Herrn Kirchhoff sagen, was ist die Alternative? Wir haben den Fall, dass ja die Gesetzgebungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen. Materiellrechtlich hat der Bund keine Kompetenz mehr. Und ein Minus zu der von Herrn Mayer vorgeschlagenen Regelung ist doch, dass man in einem zweistufigen Verfahren, der Bundestag soll ja zunächst befasst werden und dann erst das Verfassungsgericht feststellen lässt, dass das in der Tat der Fall ist und die Bundeskompetenz weggefallen ist. Ein Gouvernement des Juges würde ich hier nicht befürchten. Im Gegenteil, es ist ja eine Materie, in der der Bund gar nicht mehr regeln darf nach den Vorgaben des Grundgesetzes. Worüber ich nochmal nachdenken würde, ist, wenn Sie sich nicht dazu durchringen, die Erforderlichkeitsklausel ganz zu streichen, ob wirklich alle Nummern da aufgeführt bleiben müssen. Ich denke, das Ausländerrecht ist etwas, was a priori keine regionale Regelung zulässt. Ich würde auch meinen, das Recht der Wirtschaft, nachdem alle regionalen Materien ja in landeseigene Zuständigkeit gehen, ist, was den verbleibenden Bereich angeht, das überregionale Wirtschaftsrecht und insofern vielleicht nicht unbedingt an die Erforderlichkeitsklausel zu binden. Und beim Straßenverkehrsrecht kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir in Schleswig-Holstein andere Kraftverkehrsregeln haben als in Bayern. Sodass meine Empfehlung erst eher wäre, wenn Sie Angst haben mit dem Verfahren, die ich nicht vollständig teilen würde, entschlacken Sie die Nummern, in denen die Erforderlichkeitsklausel noch vorgesehen ist. Was das Zitiergebot angeht, möchte ich vielleicht zu meinen Vorrednern sagen. nicht jedes, jede Verpflichtung muss auch wirklich sozusagen zur Nichtigkeit des Gesetzes führen. Sie haben in den Bundesgesetzen seit mehreren Jahren die Praxis übernommen, dass Sie deutlich machen für die Europäische Union der Umsetzung welcher Richtlinien ein Bundesgesetz dient. Das ist in jedem Bundesgesetz aufgeführt. Das hat mit Blick auf die Kontrolle der Implementation und der Vertragsmäßigkeit durchaus positive, Rechtssicherheit schaffende, Vertragsverletzungsverfahren im Vorfeld abbiegende Wirkungen. Warum man sowas nicht auch im Verhältnis zwischen Bund und Ländern vorsehen könnte, will mir nicht einleuchten. Da muss nicht zwingend die Konsequenz der Nichtigkeit dran geknüpft werden. Es gibt auch Ordnungsvorschriften. Die anderen Zitiergebote, ich meine, bei den Rechtsverordnungen führt es zur Nichtigkeit. Dass das Zitiergebot des Artikels 19 leerläuft, liegt an einer von der Wissenschaft, soweit ich sehen kann, fast einmütig kritisierten Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, die auch mehr damit zu tun hat, dass das Allgemeinheitsgebot im selben Zuge geregelt wird und da Probleme auftauchen. Also ich würde nach wie vor an der Empfehlung festhalten wollen, schaffen Sie so viel Rechtsklarheit wie möglich, vielleicht nicht mit der Konsequenz, dass bei einem Verstoß das Gesetz dann nichtig sein müsse, aber jedenfalls mit dem Hinweis, dass der Gesetzgeber sich darüber Gedanken gemacht hat. Danke.
Vielen Dank, Herr Professor Huber. Abschließend erteile ich das Wort an Herrn Professor Hennecke zur Beantwortung der Fragen der Kollegen Große, Brümmer und Scheelen. Bitte.
Zur ersten Frage schließe ich mich inhaltlich und in der Argumentation Herrn Wieland ausdrücklich an. Also mehr Transparenz, denke ich, ja. Ob man beim Jagdrecht zwischen dem Jagdscheinerteilungsrecht und dem übrigen Jagdrecht hätte nun zwingend verfassungsrechtlich noch trennen müssen, bin ich nicht ganz so sicher. Aber das fällt sozusagen auch in die Kategorie Skurrilitäten. Ich glaube auch mehr Transparenz bei dem, was wir hier im Zentrum besprochen haben, 84 104 A4. Also insofern Antwort ja, hätte noch mehr sein können, aber die Antwort auf Ihre Frage doch trotzdem ein eindeutiges Ja. Herr Scheelen, zu den Anhörungsrechten. Da würde ich zunächst einmal sagen, die Mitwirkungsmöglichkeiten der kommunalen Spitzenverbände in der Arbeit der Föderalismuskommission, solange sie sozusagen in den Strukturen getagt hat, mit zwei Arbeitsgruppen und dem Plenum, fand ich, waren uneingeschränkt ausgeprägt. Dafür sollte man vielleicht an dieser Stelle auch einmal Danke sagen. Das hat es bei der Kommission 1992-93 so nicht gegeben. Da hat es eine einzige Anhörung der kommunalen Spitzenverbände gegeben, obwohl damals eben auch der 28 modifiziert wurde. Das ist also, denke ich, durchaus ein Schritt, den man auch nicht klein reden sollte. Nachher waren die Arbeitsstrukturen in der zweiten Jahreshälfte 2004 vielleicht ein bisschen anders, aber ich glaube, das sollte man ausdrücklich festhalten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben in der Potsdamer Klausurtagung der Föderalismuskommission deutlich gemacht, es kann nicht darum gehen, das will ich hier gerne auch noch mal sozusagen in der Öffentlichkeit sagen, es kann nicht darum gehen, die Kommunen zur dritten Ebene im staatsorganisatorischen Sinne zu machen. Wenn das aber so ist, dann sollte man sozusagen die Angst und Konnexität nicht kommt, dann sollte man für die weitere Diskussion die Angst vor den Befindlichkeiten nicht haben. Sondern dann geht es um die Aspekte, die Sie angesprochen haben, um die Frage, wie bringt man sozusagen unmittelbares Anwendungswissen ein. Und insofern, denke ich, hat sich die Frage nach einer Verankerung des Anhörungsrechts nicht erledigt. Diese Frage wird weiter anzubringen sein. Pragmatisch haben Sie gefragt, wie kann man damit umgehen. Da war mein Teil für Föderalismuskommission ja sozusagen eine erste Antwort. Ich denke, auch die Kommunen gehen damit umsichtig um. Die eigentliche Problematik der letzten Jahre hat darin gelegen, wenn man die wirklich schwerwiegenden Gesetzgebungsvorhaben ansieht, die mit kommunaler Betroffenheit, dass die eigentlichen Lösungsansätze jeweils erst in Vermittlungsverfahren gefunden worden sind. Also wenn Sie überlegen, dass zum Beispiel die Rechtskonstruktion der Arbeitsgemeinschaft beim SGB II im Vermittlungsausschuss kreiert worden ist, dass bei der Grundsicherung im Alter ein Zuständigkeitswechsel vorgenommen worden ist von den Rentenversicherungsträgern zu den Kommunen, dass die Frage Bundesbeteiligung an den Wohnungskosten erst sozusagen als Beipack zum kommunalen Optionsgesetz auch im Vermittlungsverfahren erörtert worden sind, das führt dazu, dass die Geschäftsordnungsanhörungsrechte bei Bundesministerien natürlich ins Leere gehen, weil die eigentlichen Konzeptionen überhaupt noch nicht vorhanden gewesen sind. Da befürchte ich, erstmal stellt sich zu Zeiten der Großen Koalition die Frage rein faktisch nicht so. Da befürchte ich, weil ich nicht traumtänzerisch sein möchte, dass man eine Mitwirkungsmöglichkeit in oder um Vermittlungsverfahren herum sozusagen in welcher Form auch immer nicht konstituieren kann, weil das die Art des Vermittlungsausschussverfahrens sozusagen Paketlösungen in kleiner Runde zu treffen zu vielen Fragestellungen sozusagen nicht tauglich dafür ist, einen großen Kreis einzubeziehen. Insofern habe ich auf diese spezifische Frage keine Antwort. Und für sozusagen die Normalfälle der Gesetzgebung geht es, da hat der Mayer ja recht, sozusagen erstmal darum, sozusagen vernünftige, pragmatische Wege zu finden. Ich würde aber sozusagen die Forderung nach einer verfassungsrechtlichen Verankerung im Umfeld des Artikel 28.2 damit nicht zurückziehen wollen, möchte nur nicht die Diskussion dieser Föderalismusreform damit befrachten und belasten. Danke.